Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein kann. Möge uns der Herr begegnen durch die Gemeinschaft, die wir mit ihm und auch untereinander haben und auch durch sein Wort und durch die Lieder, die wir gehört haben. Ja, liebe Geschwister, ich denke, wir alle kennen das oder wir alle haben schon mal geträumt, oder träumen ab und zu mal und früh wacht man auf und weiß nicht mal richtig, was man geträumt hat. Wir waren jetzt mit unseren Enkeln im Urlaub, also abwechselnd hatten wir immer mal eins. Und die Annika fragte ich dann, na, hast du gut geschlafen? Und da sagte sie, ich habe gar nichts geträumt. Ja, Kinder können auch schon unterscheiden oder wünschen sich einen schönen Traum. Und ja, heute soll es auch um einen Traum gehen, einen Traum, wo Gott ja, ein Stück Weltgeschichte, die stattgefunden hat oder immer noch stattfindet, zeigt. Vielleicht kann sich der eine oder andere schon denken, worum es geht. Es geht um das Buch Daniel, da gibt es halt sogar mehrere Träume. Und wir hatten jetzt bei uns eine Predigtreihe, oder die läuft noch auch heute, über das Daniel-Buch. Und ich war mit Daniel 2 dran und deswegen geht es auch heute um dieses Kapitel. Ja, es ist ja eigentlich ein sehr langes Kapitel, wer seine Bibel mit hat, oder es werden ja ab und zu ein paar Texte eingeblendet, aber ihr könnt es zu Hause mal in Ruhe nachlesen und ich gehe nicht auf jeden Vers ein, weil das säßen wir noch heute Abend. Sondern nur so auf ein paar einzelne Sachen. Und ja, aber es ist ein Traum, der bis heute einfach zu uns sprechen will. Und letztendlich ist es ja so, wenn wir in die Bibel schauen, es ist ja immer die Frage, die sich dann uns stellt, was sagt der Text mir? Wo bekomme ich etwas für mein Leben, für meinen Alltag, eine Antwort auf eine Frage, die mich bewegt? Ich habe der Predigt die Überschrift gegeben, wenn Menschen an ihre Grenzen kommen. Und es gibt drei Unterpunkte. Der erste Punkt, die Angst der Welt. Der zweite Punkt, der Dienst Daniels. Und der dritte Punkt, Gott regiert. Punkt 1, die Angst der Welt. Wenn wir heute auf diese Welt schauen, da sehen wir Angst. Angst vor Corona. Wie geht es weiter? Wir können ja sehr froh sein, dass jetzt erstmal diese Vorgaben aufgehoben sind. Es war schon irgendwo belastend mit dieser Maske. Es gibt die Angst vor der Zukunft. Angst, dass unser Geld verfällt. Angst vor einer Diktatur, vor Krieg, vor Verfolgung und noch so viel mehr. Ein Gespenst geht in Europa um, das Gespenst des Kommunismus. Karl Marx ja, hat diesen Satz vor fast 200 Jahren niedergeschrieben. Und dieses Gespenst treibt leider noch immer sein Unwesen. Was wird nach der nächsten Wahl? Was wird aus den Milliarden Schulden unserer Regierung? Werde ich meine Arbeit? Werden wir unseren Wohlstand behalten? Haben die Corona-Kritiker oder die so als böse hingestellten Querdenker vielleicht doch recht? Da kommt schon irgendwo Angst auf. Wie geht es überhaupt mit dem Christentum, mit uns weiter? Nur Angst ist nicht erst ein Thema der Neuzeit. Seit dem Sündenfall ist die Angst unser aller Begleiter. Menschen haben Angst voreinander und vor den Mächten. Und mit Angst könnten und können Untergebene besser regiert werden. Auch Religion erzeugt Angst. Erst als die Heidenvölker Jesus Christus als ihnen Jesus Christus gebracht wurde, als sie von ihm gehört haben, erlebten sie Befreiung von einer Angst, die sie eigentlich von Anfang an bekleidete. Jesus Christus sagt ja auch in seinem Wort: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, Vers 33. Jesus weiß um unsere Angst, aber durch ihn und in ihm hat die Angst dieser Welt seine Macht verloren. Paul Gerhardt, der ja den 30-jährigen Krieg erlebt hat, er dichtete das bekannte Lied »Befiehl du deine Wege« und in einer Strophe heißt es da: auf, gib deinen Sorgen und Schmerzen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Ich habe es ja anfangs gesagt, es geht um Daniel und ja, wenn man das erste Kapitel liest, hinten berichtet, vier Leuten, die anders waren, als die anders hinweggeführten. Daniel und seine drei Freunde. Und im Vers 9 steht da Gott. Und man kann sich dann fragen, warum? Wird auch im Vers 8 beantwortet, weil sie sich in ihren Herzen vorgenommen hatten, sich nicht zu verunreinigen. Sie wollten ihren Gott die Treue halten und koste es, was es wolle. Und wir alle kennen ja dann auch die Geschichten, die drei Männer im Feuerofen oder dann Daniel in der Leben der Kinderstunde. Ja, sie sind ihrem Gott treu geblieben. Sie haben ihren Gott nicht verleugnet. Und wir lesen in diesen Geschichten auch nichts von Angst. Angst haben andere. Da ist der Herrscher von Babylon, der hatte Träume, die ihn ängstigten und nicht mehr schlafen ließen. Er braucht Hilfe. Doch die herbeigerufenen Helfer versagen jämmerlich und haben nun selbst Angst, umgebracht zu werden. Die Frage ist doch auch heute, wer kann wirklich helfen? Schauen wir auf das riesige Weltreich von Nebukadnezar. Also Nebukadnezar war ja, er kam 606 vor Christus an die Macht, befand sich, als er den Traum hatte, im zweiten Regierungsjahr und Daniel war in der Ausbildung, wenn man so will. Und diese gewaltige Stadt Babel, man muss sich mal vorstellen, die Stadtmauern um Babel, die waren 69,5 Kilometer lang. Die waren 25 Meter breit und teilweise bis 90 Meter hoch. In Babel wurden damals auch diese Torbögen, da freuen wir uns ja heute, so ein Sturz, ja, hält zwar auch über eine Garage, aber ein Torbogen hat irgendwo noch schönes Aussehen und gibt ja Halt. Auch die Brücken und so, überall sieht man diese Bögen. Also das geht auf Babylon zurück. Und selbst unser Dezimalzahlensystem von 12 wurde in Babylon erfunden. Auch eines der sieben Weltwunder, die hängenden Gärten der Semiramis, waren dort zu finden. Also die hatten ja ganz ausgeklügeltes Versorgungssystem mit Wasser, kann man alles im Internet nachlesen. Also Babylon war nicht irgendeine Kleinstadt am Rande der Wüste. Babel war das damalige Zentrum der Wissenschaft und Astrologie. Und selbst 600 Jahre nach unserer Erzählung sollten sich Sterndeuter von dort aufmachen, um den Messias zu huldigen. Und sie kamen ja da in das Land, wo die deportierten Juden hergekommen waren. Babel hat Geschichte geschrieben, aber da war nicht einer, der helfen konnte. Die Creme de la Creme von Babel versagte. Sie war mit ihrer Weisheit am Ende. Wenn Menschen an ihre Grenzen kommen, wer kann dann noch helfen? Babel ist ja auch ein Synonym für die gottlose Welt, für eine Welt, wo der Gott der Bibel keine Rolle mehr spielt. Welche Rolle spielt heute Gott? Vor ca. 75 Jahren sagte Antoine de Saint-Exupéry, der das Buch Der kleine Prinz geschrieben hat, wenn Menschen gottlos werden, dann sind die Regierungen ratlos, Lügen grenzenlos, Schulden zahllos, Besprechungen ergebnislos, dann ist die Aufklärung hirnlos, sind die Politiker charakterlos, Christen gebetslos, Völker friedlos, Sitten zügellos, Mode schamlos, Verbrechen endlos, Aussichten trostlos. Ein weises Wort, ein Wort der Wahrheit, ein Wort, das Angst macht. Wer kann helfen? Wer kann mir helfen? Wie geht es weiter? Sagt die Regierung die Wahrheit? König Nebukadnezar hat jedenfalls die Nase voll. Da hat er nun ein Riesenreich, hat Marder und Experten können oder wollen nicht helfen. Bisher wollte einer den anderen übertreffen, wenn es um Weisheit, Ratschläge oder Traumdeutungen ging. Letztlich haben sie doch immer nur das geredet, was er hören wollte. Und wie viel Augenwischerei gibt es auch bis heute? Es lebt sich ja auch bequemer, wenn man das sagt, was andere hören wollen. Als nun plötzlich mehr verlangt wird, sind sie am Ende. Wenn sie wirklich diesen Draht nach oben haben zu den Göttern, dann müssten sie ihm ja auch erzählen können, was er geträumt hat. Nebu beschließt, diese Scharlatane umzubringen. Der Vers 11 in diesem Kapitel ist interessant. Denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Es gibt auch niemand, der dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Hier offenbaren sich die Wahrsager. Hier offenbaren sie ihre Unfähigkeit, ihre Angst. Und bis heute werden ja Götter befragt. Hexen, Wahrsager, Geistheiler und Religion haben Hochkonjunktur. Auch in Deutschland. Es gibt mittlerweile mehr Hexen wie Pfarrer. Die Menschen glauben alles. Es darf nur nicht in der Bibel stehen. Die Menschen haben Angst vor dem, was kommt oder kommen könnte. Man will wissen, was die Zukunft bringt. Die Angst vor der Angst begleitet die meisten Menschen. Sicherheit wird groß geschrieben und viel dafür investiert. Und nun kommt Daniel ins Spiel. Da auch er zu den Weisen zählt, er macht ja diese Ausbildung, soll auch er dieser Massenhinrichtung von Nebukadnezar zum Opfer fallen. Die Staatsmacht rückt also an. Und damit sind wir beim Punkt 2, der Dienst Daniels. Daniel spricht bei seiner Verhaftung kluge und verständige Worte, lesen wir da im Vers 14. Mehr noch, er hat sogar den Mut, zum König zu gehen und sich eine Frist zu erbeten. Vers 16. Dieser vielleicht so 17-jährige Kerl ist einfach zu bewundern. Daniel aber weiß um die Macht seines Gottes. Er knickt hier nicht ein. Er weiß um die Ohnmacht der Götzen und seiner Helfershelfer. Daniel weiß, wenn Menschen an ihre Grenzen kommen, Gott kann. Wer war er denn schon hier in Babylon? Ein deportierter Sklave, ein seiner Heimat, seiner Familie beraubter junger Mann. Aber schon bei seiner Ankunft in Babel hatte er ja erlebt, wie Gott die Seinen nicht im Stich lässt. Und dieses Gottvertrauen wurde bestimmt von seinen Eltern mit in die Wiege gelegt. Und auch später wurde er darin erzogen. Wir wollen jetzt mal einblenden, 5. Mose 6, ab Vers 4. Da stehen Worte, ja, die nicht nur für Israel wichtig sind. Ich lese mal ab Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf den Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir als Erinnerungszeichen über den Augen stehen. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und deiner Tore schreiben. Vielleicht noch der Vers 12. Hüte dich davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat, sondern du sollst dem Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen. Ja, eigentlich wunderbare Verse. Jesus zitiert ja auch diese Verse. Und ich denke, es ist wichtig, was geben wir unseren Kindern, unseren Enkeln mit? Daniel und seine Freunde sind ihren Glauben, ihren Überzeugungen treu geblieben. Von den anderen Deportierten, und es müssen ja Tausende gewesen sein, hören wir leider nichts. Die Masse tickt anders. Das war schon zu allen Zeiten so. Der Mensch ist eben ein Herdentier. Doch leider wird oft der falschen Herde hinterhergerannt. Wie schnell wird sich angepasst? Vor Corona wurde oft gefragt, wie konnte nur ein Hitler damals an die Macht kommen? Oder wie könnten Leute bis zuletzt an den Endsieg glauben? Seit Corona wissen wir es. Und wir Christen müssten es eigentlich schon immer wissen. Der Fürst dieser Welt, der die Seinen in Griff, in seinen Krallen hält, ist ein anderer als wie unser Herr Jesu Christus. Wo stehen heute die Christen? Wo steht heute die Kirche? Gehen sie mehr und mehr in die sie umgebende Welt auf. Aus dem Kapitel 2 sind sehr wichtige Verse. Da steht geschrieben, darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück mit. Aber er traf sich nicht mit ihnen, um Fluchtpläne zu entwerfen, sondern um zu beten. Daniel wusste um die Macht des Gebetes. Ja, ich weiß, dass auch hier in der Gemeinde gebetet wird. Und ja, wohl dem Menschen, der jemanden hat, mit dem er sich treffen kann und einfach mal ja, sein Herz ausschütten und sagen kann, komm, wir beten mal zusammen oder kannst du für mich beten? Es ist wichtig, gemeinsam Sachen vor dem lebendigen Gott zu bringen. Gebetsgemeinschaft, Gebetsstunde sind wichtig und werden doch so wenig wahrgenommen. Daniel darf uns da ein Vorbild sein. Weiter hinten lesen wir einmal, also im 6. Kapitel, der Vers 11 ist es, dass er dreimal jeden Tag auf seine Knie fiel und betete und Gott dankte. Das tat er nicht, weil er in Not war. Not lehrt ja bekanntlich beten, sondern dort steht ganz so, wie er es zuvor immer getan hatte. Hier ist von einer Gewohnheit die Rede, eine Gewohnheit, die auch uns alle begleiten sollte. Wie oft fällst du auf deine Knie? Siege werden ja bekanntlich auf Knien errungen. Es heißt nicht umsonst, nur wer vor Gott knien kann, kann vor den Menschen aufrecht stehen. Ein junger Mann von Beruf, Metallbauer, erzählte meiner Frau und mir vor kurzem so nebenbei, dass er sich einmal in der Woche mit seinem Freund zum Beten trifft. Ja, und sie würden für jeden Jugendlichen aus ihrem Jugendkreis beten und auch andere Sachen, die sich so bewegen. Und der Jugendkreis dort vor Ort begeisterte uns. Und ich muss auch anfügen, ich war ja letzten Sonnabend hier im Jugendkreis, wir waren in Günsdorf und dort gab es auch eine Gebetsgemeinschaft und ein Zeugnisteil, wo die jungen Leute von sich erzählt haben, was sie in der Woche so erlebt haben. Ich war begeistert. Gebet ist eine Waffe. Und jemand sagte mal, eine gute Gemeinde erkennst du nicht an der Mitgliederzahl oder an ihrem Pastor. Die erkennst du an der Gebetsstunde. Gott schenkte Daniel und seinen Freunden den Sieg. Er zeigte ihnen den Traum und auch die Auslegung. Und was macht Daniel? Wir wollen das jetzt auch mal nachlesen, oder wird ja eingeblendet, die Verse 20 bis 23. Daniel begann und sprach: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Ich will da gleich mal einflechten. Wir haben ja die Lesung gehört. Da ging es ja auch darum, er macht die Weisheit der Weisen zunichte. Und das erleben wir auch bis heute. Da haben manche zwei Doktortitel vor ihrem Namen und man denkt, Mensch, erkennt die nicht, was hier läuft? Was reden die hier für ein Zeug? Es kommt daran, dass Gott Weisheit gibt. Und im Vers 21, er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und bei ihm wohnt das Licht. Ein Hinweis auf Jesus Christus. Ich bin das Licht der Welt. Geht ja gleich im Johannes-Evangelium so los. Es sind einfach gewaltige Verse. Hier rennt nicht einer sofort los, nachdem sein Gebet erhört wurde. Nein, er sagt erstmal Lob und Dank. Und hier bewahrheitet sich auch, was ich auch in unserem Leben bewahrheiten darf, dass Danken vor Wanken schützt und Loben nach oben zieht. Daniel weiß, was sich für einen Diener Gottes gehört. Jemand sagte mal in einer Predigt, stell dir vor, du hättest am nächsten Morgen nur noch das, wofür du am vorhergehenden Abend gedankt hast. Also diese Worte bewegen mich seitdem. Und ich bemühe mich wirklich am Abend immer wieder zu überlegen, wofür kann ich Danke sagen. Daniel geht nun erstmal zum Polizeichef. Hier hält er also den Dienstweg ein. Und er nimmt diesen beiseite und spricht: Bringe die Weisen von Babel nicht um. Der Vers 24. Daniel setzt sich sozusagen für seine Konkurrenz ein. Für die Leute, die ihn und seine Gefährten ein wenig später ans Messer liefern wollen. Daniel sucht der Stadt Bestes, in die er hinweggeführt wurde. Bestimmt kennt er diesen Vers aus Jemira 29, Vers 7. An diesen Ort, in dieses Land und unter diese Regierung als Diener Gottes gestellt. Auch wir Christen heute haben einen Auftrag für unser Land, für unsere Regierung, für unsere Mitmenschen. Vergessen wir das nicht. König, und auch hier sehen wir, in wessen Dienst er steht. Anstatt sich zu profilieren durch sein Wissen, nimmt er die Ratgeber und Weisen des Königs in Schutz. Nicht Selbstverwirklichung, sondern Selbstverleugnung steht bei ihm auf dem Programm. Wir haben das Lied gesungen, ich weiß nicht, ob es Dora Rapport geschrieben hat. Ich blicke voll Beugung und Staunen. Auf jeden Fall heißt es ja dort, mein Wille gehört meinem Gott. Im Refrain, ich traue auf Jesus allein. Dort hat jemand gemerkt, ja, es geht nicht mehr um mich, dass ich mich verwirkliche, sondern es geht um ihn. Ich habe meinen Willen ihm abgegeben, weil ich weiß, das, was ich mitunter will, ist gar nicht so gut für mein Leben. Besser, ich gebe meinen Willen Gott ab. Dann bin ich in seinem Willen und das ist auf jeden Fall gut für mich. Ja, Daniel weist auf den hin, der wirklich Geheimnisse offenbaren kann, nämlich den einzig und wahren Gott. Er wusste sich von diesem Gott gehalten und getragen. Es ging ihm nicht um eigene Ehre und Anerkennung. Er hatte keine Starallüren und war auch nicht stolz. Daniel zeichnet Demut und große Ehrfurcht vor Gott aus. Daniel wusste um seinen Auftrag und seinen Dienst für Gott und für diese Welt. Am Ende des Kapitels sehen wir noch einmal, wessen Kind Daniel ist. Nach der Belohnung machte Nebukadnezar Daniel zum Herrscher über ganz Babylon und zum Chefweisen, lesen wir dort im letzten Vers, Vers 49. Und was da tut Daniel? Er bittet, am Königshof zu bleiben und seine drei Freunde sollen doch an seiner Stadt die Provinz Babel verwalten. Daniel, ja, denkt an seine Geschwister, an seine Mitmenschen, an seine Vorgesetzten und er dient diesem Land, wo er jetzt lebt. Ein reifer, junger Mann, ein Mann, der weiß, worauf es beim Dienst im Reich Gottes ankommt. So wie Johannes der Täufer höre ich Daniel sagen, er muss wachsen und ich muss abnehmen. Johannes 3, Vers 30. Ja, es geht um ihn, um Gott und nicht um uns und unser Leben. Daniel wusste um diesen Dienst und auch wir als Christen stehen in diesem Dienst und das rund um die Uhr. Punkt 3. Gott regiert. Da wird ein gottloser Herrscher von Gott angesprochen, der Weltgeschichte offenbaren soll. Ja, unser Gott hat viele Möglichkeiten, auf sich und die Seinen aufmerksam zu machen. Wir hören ja manchmal auch, dass in verschlossenen Ländern, also wo kein Missionar hingehen, dass Menschen plötzlich Träume haben von Jesus. Gerade die Muslimen kennen ja auch diesen, ja, er wird zwar anders genannt oder dargestellt, also an ihn für Jesus wäre ein anderer ans Kreuz geschlagen worden und so weiter. Wir merken ja, der Koran ist nicht Gottes Wort. Aber sie haben ja irgendwo ein Wissen um diesen Gott. Und das Wissen ist ja bei jedem Volk, überall wo ein Volk entdeckt wird, mittlerweile ist ja alles entdeckt, denkt man oder hört man. Aber man merkt, dass überall ist Religion, überall ist diese Suche nach Gott, eine Frage nach Gott. Es steht ja geschrieben in der Apostelgeschichte, dass er keinem von uns fern ist. Also Gott ist jedem Menschen nahe. Er ist auch einer Angela Merkel und einem Jens Spahn nahe. Egal wie sie heißen. Und was haben wir in Daniels Dankgebet gehört? Gott führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ein und setzt Könige ab. Er gibt Weisheit und Verstand. Ja, unser Gott regiert. In Amos 3, Vers 6 steht geschrieben, geschieht auch, dass der Herr nicht gewirkt hat oder tut. Deutlicher kann es eigentlich gar nicht geschrieben stehen. Es heißt auch, sage Dank alle Zeit für alles. Und der Vers geht weiter, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Für alles Danke sagen, steht das wirklich in der Bibel. Ja, und dazu ist es Gottes Wille. Das ist gar nicht so einfach zu verstehen und dann auch zu praktizieren. Ich denke, da gebt ihr mir alle recht. Aber Daniel ist uns da auch ein Vorbild. Wir lesen nichts, dass er mit seiner Situation hadert, dass er irgendwo ein schlechtes Gesicht macht oder Gott anklagt. Er weiß, Gott regiert. Und er hat zugelassen, dass er in das ferne Babel deportiert wurde. Gott will, dass Daniel und seine drei Freunde auch dort auf ihn hinweisen und für ihn wirken. Nicht die Mächtigen dieser Erde halten diese Welt in ihrer Hand, sondern Gott. Wenn Gott an unsere, wenn Menschen an ihre Grenzen kommen, unser Gott kann. Gott möchte, dass auch du für ihn wirkst. An der Stelle, wo du stehst, wo er dich hingestellt hat. Probleme wird es immer geben. Und wenn wir ehrlich sind, so richtige Probleme hatten wir doch noch gar nicht. Ich habe am Anfang Paul Gerhard zitiert. Er wurde seines Amtes enthoben, weil er ein Edikt des preußischen Kurfürsten nicht unterschreiben wollte, weil er es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren konnte. Er verlor seine Frau, erlebte diesen schrecklichen Krieg und ja, 4 seiner 5 Kinder musste er begraben. Und dennoch hat er so wunderbare Lieder geschrieben, die bis heute an unsere Zeit hinein leuchten und die Menschen Trost geben, die Menschen Wegweisung sind, ja, die uns zur Freude sind. Lobe den Herrn, alle, die ihn ehren, lasst uns mit Freuden. Ihr kennt ja diese Lieder. Ich liebe diese Lieder. Wilhelm Busch, dieser Jugendpfarrer von Essen, habt ihr bestimmt auch schon gehört. Er verlor seine 2 Söhne. Er wollte ja eigentlich 6 haben, dass er einen Posaunenchor zusammenstellen kann. 2 hat er gekriegt und die verlor er im Krieg. Und als er 1945 aus dem Bombenkeller kroch, war das Pfarrhaus abgebrannt. Aus den Trümmern wurde sein Klavier geborgen und er spielte: Warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christus noch. Wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Ich erzähle jetzt noch ein Beispiel von mir, aber das, ja. Als wir vor kurzem mit dem Wohnwagen losfahren, ich habe ja erzählt, so mit unseren Enkeln mal kurz im Camping waren, hatte ich doch wirklich vergessen, so eine Stütze hochzukurbeln. Und auf einmal Geräusch. Was ist das? Aufgehalten, ja. Eine Stütze total verbogen. Das hieß dann abhängen, abbauen, richten und wieder losfahren. Mit einer Stunde Zeitverzögerung fuhren wir los. Und diesmal sagte ich aufgrund der Predigtvorbereitungen: Danke, Herr, du hast es zugelassen. Und meine Frau sagte dann: Naja, wer weiß schon, was es gut war, vielleicht wären wir in den geworden. Es ist ja so, Herr. Sage Dank alle Zeit für alles. Und wir alle wissen, wenn wir in Extremsituationen kommen, dann zeigt sich auch unser Glaube in unserer Reaktion, ob wir fleischlich uns ärgern und oh, wie könnte man das, es ist oh, der Blödmann und oh, wie auch immer, oder ob wir geistlich reagieren, ob wir Danke sagen können, irgendwo ja, man weiß so, was es gut war. Die, wenn wir jetzt von Daniel hören oder von anderen Menschen, Paul Gerhard, Wilhelm Busch, und ich liebe ja Biografien einfach von so Männern und Frauen, die im Glauben standen, die dürfen uns ja auch Vorbild sein. Wie haben sie ihr Leben gemeistert? Ich habe bei euch mal ein Buch geschenkt bekommen von einem Russen, und ich habe dann auch Menschen getroffen, die ihn kannten, diesen Tscharbow, Das Glück des verlorenen Lebens, ist ein dickes Buch. Aber dort schreibt auch einer über sein Leben und er war mehr im Gefängnis wie in Freiheit. Und trotzdem, ja, war es für ihn Glück, war es für ihn Freude, dieses Leben mit Jesus an seiner Hand. Und es hat an mir Mut gemacht und es darf auch uns allen Mut machen. Deswegen, wenn sich so eine Gelegenheit gibt, wer gerne liest, greift euch mal so eine Biografie oder könnt es ja gerne bei mir ausleihen, wer das mal lesen will. Ja, die Frage, die die Mächtigen auch heute bewegt, ist ja, wer hat die Macht, was bleibt? Dieses gewaltige Standbild, wir wollen es jetzt mal einblenden, wird von einem Stein zermalmt. Von einem Stein, der sich ohne Zutun von Menschenhänden losriss. Das ist der Vers 45, steht da. Und so vergeht auch das, was wir meinen zu besitzen. Und auch die Reiche dieser Welt sind vergangen oder vergehen. Wir sehen ja hier oben das Haupt aus Gold. Das ist das Reich von Nebukadnezar. Einen Alleinherrscher wie ihn hat es in der Weltgeschichte nie wieder gegeben. Deswegen lesen wir hier auch nichts von einer Gerichtsverhandlung. Er könnte einfach entscheiden, dass die Weisen den Kopf kürzer gemacht werden. Saddam Hussein wollte ihm nacheifern und ist kläglich gescheitert. Dann das zweite Reich, Silber, das ist das Reich mit Brust und Armen aus Silber. Dieses Reich ging an seinen eigenen Gesetzen zugrunde. Darius hatte nicht mehr die Macht, wie sie Nebukadnezar besaß. Und dann sehen wir das nächste Reich, diese ja, Lenden und ja, Bauch aus Bronze, das mazedonische Reich Alexander des Großen. Er konnte nur mit seinen Generälen regieren, die dann seine Söhne auch umbrachten. Und als nächstes und letztes ist ja dann dieses römische Reich aus Eisen zu sehen. Und die Füße, die sind dann eine Mischung aus Eisen und Thun. Und dieses Reich ist geteilt, die zwei Füße, wurde ja auch 395 geteilt. Und die Auswirkungen aber des römischen Reichs, die erleben wir heute noch. Und bei diesem Standbild fällt auch auf, dass die Wertigkeit abnimmt. Also das Haupt aus Gold und dann geht es nach unten zu Eisen und Thun. Aber gleichzeitig nimmt die Härte zu. Also Eisen ist viel härter wie Gold. Eisen würde ja eigentlich so einem Standbild Standhaftigkeit verleihen. Aber durch das Vermengen mit Thun, und hier gehen Auslegungen auseinander, man kann auch sagen, der Sünde und Unvollkommenheit der Menschheit ist jegliches Menschenreich dem Verfall preisgegeben. Ja, es muss alles Menschengemachte früher oder später einstürzen. Die Älteren werden sich vielleicht noch an ein Lied erinnern, was wir gerne so gesungen haben in unserer Jugendzeit. Seht, man musste sie begraben, die der Welt Gebote gaben. Und ihr Wort hat nicht Bestand. Ihre Häuser wurden Trümmer, ihre Münzen gelten nimmer, die man in der Erde fand. Und im letzten Vers heißt da, Jesu Name wird bestehen und sein Reich nie untergehen. Sein Gebot gilt alle Zeit. Jesu Wort muss alles weichen und ihn kann kein Tod erreichen. Jesus lebt in Ewigkeit. Napoleon, der hat interessante Sprüche dann auf Elba in seiner Verbannung getan. Er wurde ja vergiftet. Es ist interessant, mal Verschiedenes nachzulesen. Zum Beispiel hat er gesagt, also die Menschen glauben alles, es darf nur nicht in der Bibel stehen, stammt von Napoleon. Dann hat er gesagt, Alexander der Große, Cäsar und ich, wir haben Weltreiche mit dem Blut von Menschen gebaut. Diese Reiche hatten keinen Bestand. Aber das Reich, das Jesus Christus mit seinem Blut gebaut hat, wird ewig Bestand haben. König Nebukadnezar bekommt durch Daniel gesagt, dieser Stein, der ohne Zutun von Menschenhänden alle Königreiche zermalmt, er wird ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit bestehen wird. Vers 44 und 45 ist es nochmal geschrieben. Und seit der Geburt von Jesus Christus, das war ja im Römischen Reich, ist dieses Reich mitten unter uns. Und jeder, der das will, darf Bürger dieses Reiches sein. Gehörst du schon zu diesem Reich? Ist Jesus Christus für dich der Stein des Anstoßes, der Stein des Ärgernisses oder der auserwählte und kostbare Eckstein? 1. Petrus 2, die Verse 6 bis 8. Jesus sagt vor seiner Verurteilung zu Pilatus, als dieser ihm von seiner angeblichen Macht erzählt. Du hättest keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben worden wäre. Johannes 19, Vers 11. Es lohnt sich mal, diese Stellen nachzulesen. Pilatus, Nebukadnezar und viele andere haben ihre Ohnmacht erkannt. Sie meinten zu regieren, aber letztlich regiert Gott. Die Herren dieser Welt vergehen, aber unser Herr und sein Reich bleiben für immer. Und ist das nicht genial, auch für uns heute? Wir müssen nicht auf die Umstände schauen, sondern wir dürfen auf unseren Gott schauen. Er hat und hält letztlich alles in seiner Hand. Wir haben ja gelesen bei dem Dankgebet von Daniel, er bestimmt Zeiten und Zeitpunkte, er setzt Könige ein und setzt Könige ab. Denken wir nur mal an den Fall der Berliner Mauer und die Wiedervereinigung von Deutschland. Es ist kein Tropfen Blut vergossen worden. Und wer wie ich bei der Armee war, der weiß, wenn dort einer losgeschossen hätte, wenn dort einer irgendwo in Panik gekommen wäre, der Soldaten oder Polizisten, es wäre dort ein Blutbad geschehen. Wie dankbar können wir sein, aber Gott wollte das nicht. Er bestimmt Zeitpunkt, er setzt Regierungen ein und ab. Das alles darf uns doch gelassen machen, die wir zu seinem Reich gehören. In einem Lied, was ich hier aber in der Vorbereitung fand, da heißt, bestimmt kennt ihr das, Gott will machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Lass die Wellen höher schwellen, wenn du nur bei Jesus bist. Also im Reichsliederbuch steht es drin, ich weiß nicht, ob es im Gemeinschaftsbuch steht. Zu allen Zeiten braucht es deshalb nur eins, bei Jesus zu sein. Mit ihm hast du ein Fundament unter deinen Füßen. Durch ihn wirst du Bürger seines Reiches. In ihm bist du sicher in allen Lebensstürmen. Egal wie es kommt und was kommt, durch Jesus darf ich den Unterschied machen. Ich darf wie Daniel Licht sein in einer immer dunkler werdenden Welt, wo Menschen an ihre Grenzen kommen. Wir hatten drei Punkte. Die Angst der Welt, der Dienst Daniels und Gott regiert. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Und ich möchte jetzt noch mit uns beten. Ja, Vater, hab Dank, dass wir dein Wort haben und dass ja, dein Wort die Wahrheit ist. Und wir dürfen uns an deinem Wort klammern. Wir sehen auch, wie dein Wort ja, in unsere Zeit spricht. Und wir merken auch, wie ja, lebendig, wie dieses Wort nach wie vor gelebt werden kann, wie Menschen, die sich auf dein Wort verlassen haben, den Unterschied gemacht haben. Und wir merken auch, wie wichtig diese Beziehung zu dir ist und dass die Beziehung zwischen uns und dir immer fester wird, dass Menschen auch, ja, an uns erkennen, dass wir anders sind, dass wir den Unterschied machen wie Daniel und seine Freunde. Habe Dank, Herr Jesus, dass du bei uns bist und dass wir ja, mit Freude auch in jeden neuen Tag gehen können und auch in die Zukunft blicken können, weil du ja gesagt hast, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und du hast auch gesagt, dass dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und das macht uns froh, das gibt uns Mut, ja, weiter auch an deiner Hand durch das Leben zu gehen. Und auch wenn die Wellen höher schwellen, wir dürfen bei dir sein. Hab auch Dank für das Gebet, was wir jetzt gemeinsam beten dürfen, was du uns hinterlassen hast.